Und es ist so, dass die islamistischen Akteure, auch wenn die in der Forschung zu Gaming-Communities sehr unterbeleuchtet sind, im Prinzip alle Möglichkeiten nutzen, die andere radikalisierte Akteure auch nutzen. Also die erstellen Spiele, die erstellen Modifikationen, die benutzen diese Plattform und die nutzen auch Referenzen auf digitale Spielekultur. Also die machen zum Beispiel Werbung mit Verweisen, ja, oder mit Memes, sage ich mal, mit Gaming-Memes. Also es gibt zum Beispiel vom sogenannten Islamischen Staat ein sehr bekanntes Meme, was sagt, "This is our call of duty and we respawn in Jannah."
Knicks Talks, der Podcast zu aktuellen Themen der Islamismusprävention.
Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge von Knicks Talks. Mein Name ist Ulrike Huhl.
Und mein Name ist Frederik Braune. Gemeinsam hosten wir den Podcast Knicks Talks bei der BAG RELEX. Gaming-Plattformen sind längst mehr als Orte zum Spielen. Sie sind soziale Treffpunkte, digitale Gemeinschaften und öffentliche Räume im Netz. Genau deshalb geraten sie auch in den Fokus extremistischer AkteurInnen. Wenn über Antisemitismus online gesprochen wird, steht häufig der Rechtsextremismus im Mittelpunkt. Doch auch islamistische AkteurInnen greifen antisemitische Narrative auf, teilweise gezielt in Gaming-Communities und gaming-nahen Räumen. In dieser Folge schauen wir genauer hin. Wie funktionieren antisemitische und extremistische Inhalte in digitalen Spielekulturen? Welche Rolle spielen Plattformen, Community-Dynamiken und Algorithmen? Und warum wirkt Antisemitismus dabei oft als ideologisches Bindeglied?
Später in der Folge hören wir außerdem Mick Prinz von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Er gibt Einblicke in die Praxis und erklärt, mit welchen konkreten Strategien antisemitischen und extremistischen Inhalten in Gaming-Communities und auch gaming-nahen Räumen begegnet werden kann.
Aber dazu spricht meine Kollegin erst einmal mit Konstantin Winkler vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung.
Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand im Projekt Ready Game und forscht genau zu dem Thema der heutigen Folge, zu Antisemitismus und Radikalisierung in Communities digitaler Spiele. Konstantin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Was würdest du denn sagen? Wie zeigt sich Antisemitismus konkret in Gaming-Communities und auch auf gaming-nahen Plattformen? Also würdest du zum Beispiel sagen, dass es typische Narrative oder Feindbilder gibt, die dort regelmäßig auftauchen?
Ja, man muss sagen, dass sich die Narrative und die ideologischen Versatzstücke gar nicht so sehr unterscheiden gegenüber anderen Räumen, also auch Offline-Räumen. Also wir finden eine Menge klassischen Antisemitismus, der vor allem aus Stereotypisierungen besteht. Wir finden sehr viel Post-Shoah-Antisemitismus, der meistens in Form von Shoah-Leugnung oder Relativierung auftritt. Und wir finden, und das ist mit Abstand das meiste, was wir vorfinden, israelbezogenen Antisemitismus. Und das ist ja auch wenig verwunderlich, weil das ja auch die Befunde der übrigen zeitgenössischen Antisemitismusforschung sind eigentlich. Allerdings zeigen sich diese Narrative in anderer Form in Gaming-Räumen. Also es ist zum Beispiel so, dass antisemitische Spiele entworfen werden, in denen entweder Jüdinnen und Juden zu bekämpfende Gegner sind oder in denen die Rolle von Antisemitinnen eingenommen werden kann. Es gibt, weil Spiele zu produzieren jetzt ja auch nicht so ganz basal ist, auch die Möglichkeit, dass bestehende Spiele ja so verändert werden, dass diese Inhalte in sehr erfolgreiche Spiele eingefügt werden. Und dann gibt es natürlich diesen ganzen Kosmos um das Spiel drumherum. Also Gaming-Plattformen, das ist das, was ich mir auch am meisten im Rahmen meiner Forschung angucke. Und auf diesen Gaming-Plattformen wird natürlich kommuniziert. Also die User, die dort antisemitisch auffallen, verpassen sich antisemitische Avatare und Namen, bilden Gruppen und Foren, betreiben eine Menge Dog-Whistling und kommunizieren einfach über ihre antisemitischen Inhalte.
Gaming besteht ja nicht nur aus den Spielen an sich, sondern auch aus anderen Plattformen wie Discord-Servern, Imageboards oder Modding-Communities. Kurze Erklärung an dieser Stelle für ZuhörerInnen, die nicht selbst im Gaming aktiv sind. Modding bedeutet, dass Spieler ein Videospiel verändern oder erweitern, zum Beispiel mit neuen Figuren, Karten, Waffen oder komplett neuen Spielmodi. Diese selbstgemachten Inhalte können anschließend über Plattformen wie den Steam Workshop geteilt werden. Eine Art App Store für Faninhalte, in dem Spieler ihre Mods hochladen und andere sie mit einem Klick herunterladen und direkt im Spiel integrieren können. Konstantin, welche Rolle spielen diese Infrastrukturen denn für extremistische Kommunikation? Also wie nutzen extremistische Akteurinnen denn diese Kanäle?
Also die spielen eine ganz zentrale Rolle. Wie gesagt, die User benutzen da so ziemlich jede Möglichkeit, die ihnen die Plattform bietet, um ein ideologisches Aushängeschild zu haben. Also selbst in Gruppen, in denen nichts passiert, denen wird beigetreten, damit sie im eigenen Profil auftauchen und dann eben ein auffälliger antisemitischer Name dastehen kann. Es ist auch so, dass diese Plattform ja dann häufig dazu dienen, zu einer Erstansprache, sage ich mal. Also man hat eine größere Plattform wie Steam, da passiert dann eine Erstansprache. Und dann werden User von dort per Links und Einladungen auf beispielsweise geschlossene Discord-Server geholt. Und da kann dann eben noch radikaler agiert werden.
Wenn wir über Antisemitismus oder Extremismus in Gaming-Kontexten sprechen, du hast ja auch gerade schon einiges darüber erzählt, welche Phänomene dazu zu beobachten sind, stehen meistens eher rechtsextreme Akteurinnen im Fokus. Und in der Forschung wird ja oft auch von Brückennarrativen gesprochen. Inwiefern könnte man denn sagen, dass antisemitische Narrative auch ein verbindendes Element unterschiedlicher extremistischer Ideologien sind?
Ja, ausgehend von meiner eigenen Arbeit zum Thema würde ich sagen, es ist das zentrale Brückennarrativ. Es ist tatsächlich so, dass, und ich würde sagen, das unterscheidet sich beispielsweise unglaublich stark von der Offline-Welt. Es ist so, dass viele Rechtsextreme oder sehr offensichtlich rechtsextreme Akteure sind ja auf den Plattformen, müssen die sich ja meistens nicht so verstecken. Also die haben dann beispielsweise irgendwelche Accounts mit SS-Bezug, sich vernetzen mit islamistischen Akteuren über den geteilten Antisemitismus. Es gibt auch ein paar andere Phänomene, die dazu dienen, also vor allem Misogynie und Homofeindlichkeit und so. Aber das Zentrale scheint schon der geteilte Antisemitismus zu sein.
Welche Rolle spielt denn speziell Antisemitismus für islamistische Akteurinnen in diesen digitalen Räumen und auf welche Weise wird er in gaming-nahen Kontexten spezifisch von diesen Akteuren verbreitet, normalisiert oder strategisch eingesetzt?
Also ich habe ja eingangs schon gesagt, dass sich die Narrative jetzt ja entlang dem hangeln, was man so aus der Antisemitismusforschung kennt. Man muss sagen, dass bei islamistischen Akteuren ein bisschen weniger Schwa-Bezug hergestellt wird, als es jetzt bei rechten Akteuren ist und noch stärker auf Israel bezogen wird. Und es ist so, dass die islamistischen Akteure, auch wenn die in der Forschung zu Gaming-Communities sehr unterbeleuchtet sind, im Prinzip alle Möglichkeiten nutzen, die andere radikalisierte Akteure auch nutzen. Also die erstellen Spiele, die erstellen Modifikationen, die benutzen diese Plattform und die nutzen auch Referenzen auf digitale Spielekultur. Also die machen zum Beispiel Werbung mit Verweisen, ja, oder mit Memes, sage ich mal, mit Gaming-Memes. Also es gibt zum Beispiel vom sogenannten Islamischen Staat ein sehr bekanntes Meme, was sagt, this is our call of duty and we respawn in Jannah. Und also da wird das, ja, das der militärische Konflikt, sage ich mal, wird an das Spiel angelehnt, wird vielleicht sogar gesagt, du kannst hier das echte und auch vielleicht sogar das bessere Call of Duty erleben. Und das Respawnen ist eben das Wiederbelebtwerden im Spielkontext und meint in dem Fall eben den Eintritt ins Paradies. Und es gibt auch Fälle, in denen sich diese Sachen tatsächlich in die Realität übertragen. Also mir ist jetzt aus Deutschland kein Fall bekannt, in dem islamistische Akteure so stark mit Gaming-Communities in Verbindung gebracht wurden im Nachgang. Aber global gibt's das schon. Also es gibt zum Beispiel in Singapur den Fall zweier Jugendlicher, die zu Messerattacken gegriffen haben, um Teil ihrer Discord-Community bleiben zu können und sich darin zu profilieren.
Ja, spannend. Also wirklich diese Vernetzung auch zwischen Online- und Offline-Räumen dann tatsächlich. Das heißt, du würdest schon sagen, dass islamistische Akteurinnen ja Räume und auch Gruppenstrukturen dann gezielt für Ideologisierung, aber auch Rekrutierung nutzen, oder?
Ja, das würde ich schon sagen. Das ist natürlich umstritten, inwieweit Gaming überhaupt erlaubt ist aus den islamistischen Perspektiven. Aber es ist offensichtlich zur Ansprache auf jeden Fall geeignet. Und es gibt auch viele, naja, sogenannte Dawa-Gruppen. Also es gibt schon viele Discord-Channel, in denen dann auch sich gegenseitig ideologisch geschult wird, in denen bestimmte Regeln vorherrschen. Ganz häufig als erstes, was man bemerkt, ist, dass es eine sehr strikte Geschlechtertrennung gibt meistens. Ja, also diese Räume werden auf jeden Fall zur Ideologisierung genutzt.
Du hattest gerade erwähnt, dass ja auch umstritten ist, inwiefern dann im Gaming erlaubt ist. Da würde ich einmal gerne rückfragen. Also wird das dann auch online kritisch diskutiert sozusagen? Also kann man da auch ja genau die Kritik daran beobachten?
Ja, es wird darüber diskutiert. Es wird, also da gibt es dann verschiedene Abstufungen. Also manchmal sind gewisse Spiele okay in manchen Darstellungen, zum Beispiel wenn sie nicht so stark westliche Narrative bedienen. In vielen Fällen gilt aber einfach auch die komplette Nutzung von Spielen als Haram. Aber das sind Aushandlungsprozesse, also da gibt es keine einheitliche Meinung zu.
Wenn wir jetzt heute vor allem über islamistischen Antisemitismus in digitalen Spielekulturen sprechen, was würdest du denn sagen, wie ist deine Einschätzung? Handelt es sich dabei eher um ein Randphänomen oder wie ist da deine Perspektive darauf?
Das ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, weil man ganz ehrlich sagen muss, dass wir in unserer Forschung natürlich, wir haben keine Grundgesamtheit, auf die wir gucken können. Wir können nicht sagen, so und so viel Prozent der Gaming-Communities sind jetzt islamistisch. Aber was wir schon sagen können, ist, dass es sehr häufig auftritt in unseren Daten. Also wenn man sich radikalisiertes Material oder auch ich explizit mir antisemitisches Material angucke, sehr viel islamistische Inhalte dabei sind. Man muss aber schon sagen, dass Rechtsextremismus, also dieser Fokus auf Rechtsextremismus, der in der Forschung existiert, der ist einerseits vielleicht unangemessen und liegt daran, dass ja vielleicht auch ein eklatanter Wissensmangel existiert, auch bei den Forschenden zu Islamismus. Aber es ist schon auch so, dass auch in unseren Daten Rechtsextremismus doch den größeren Part einnimmt als Islamismus.
Kannst du da ungefähr was zur Größenordnung sagen?
Ja, vielleicht grob gesagt ein Drittel der Inhalte, die wir wirklich politischen Strömungen zuordnen können. Häufig können wir das gar nicht, gerade bei Antisemitismus können wir ganz häufig nicht sagen, ist der User rechtsextrem, ist der islamistisch, hängt der vielleicht einer antiimperialistischen linken Ideologie an oder ja, ist der vielleicht auch einfach bürgerlich. Das können wir häufig gar nicht sagen. Aber da, wo wir Rückschlüsse auf die weitere Ideologie der User ziehen können, macht es vielleicht ein Drittel der Inhalte aus. Also gegenüber Rechtsextremismus jetzt zum Beispiel.
Und wenn wir jetzt auf islamistischen Antisemitismus schauen, wie ist denn deine Einschätzung? Hat das ganze Thema seit dem 7. Oktober nochmal eine besondere Bedeutung bekommen? Hat sich da was geändert an den Dynamiken?
Ja, definitiv. Also es gibt, würde ich sagen, keine Antisemitismusforschung, die den 7. Oktober nicht berücksichtigen muss. Also das ist nicht nur eine Zäsur für Jüdinnen und Juden gewesen, sondern für alle, die sich irgendwie mit Antisemitismus befassen. Und natürlich gibt es ein enormes Aufkommen dann auch im Zuge des Gaza-Konflikts an israelbezogenem Antisemitismus und auch ein steigendes Verständnis für islamistische, antisemitische Positionen und da durchaus dann auch in Gaming-Communities Schulterschlüsse mit anderen ideologischen Gruppen, auch vermehrt dann tatsächlich mit Personen der radikalen Linken, die dann sehr viel Verständnis dafür aufbringen, dass dieser anti-israelische Antisemitismus so geäußert wird, wie er geäußert wird.
Also die Anschlussfähigkeit islamistischer Narrative ist größer geworden.
Das würde ich sagen, ja.
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was müsste sich denn in Gaming-Communities bei Plattformbetreibern oder in der Präventionsarbeit ändern, um extremistische Einflussversuche wirksamer einzudämmen im Gaming-Bereich?
Ja, zur Präventionsarbeit halte ich mich ein bisschen zurück, da bin ich kein Experte. Bei den Plattformen müsste sich einiges ändern. Die müssten erstmal überhaupt eine Verantwortung dafür übernehmen. Das tun sie nicht in der Regel. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair so dahergesagt, weil es gibt natürlich Plattformen, die daran stärker interessiert sind als andere. Und es gibt auch Fringe-Plattformen, wo von vornherein klar ist, dass sich da nur radikalisierte Akteure treffen, wo jetzt nicht, also ohnehin nicht zu erwarten ist, dass sich daran was ändert. Aber bei zum Beispiel so einer riesen Gaming-Plattform wie Steam, wo irgendwie 42 Millionen User gleichzeitig online sind, ist quasi keinerlei Moderationsbemühungen zu erkennen in keine Richtung. Und Steam tut sich schwer damit, Zahlen rauszugeben oder überhaupt mit irgendwem zusammenzuarbeiten, sei es mit Prävention, sei es mit Wissenschaft. Die letzten Zahlen, die ich kenne, sind, dass sie 24 Moderatorinnen haben, von denen die Hälfte ehrenamtlich beschäftigt ist. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass es ein ernsthaftes Interesse daran gibt, irgendwie einen Umgang mit diesen Inhalten zu finden. Und es ist auch so, dass wenn gemeldet wird, und das ist, natürlich müssen die User das weiterhin machen, also man sollte diese Inhalte melden, aber man kommt natürlich erstens sehr schwer hinterher und es ist auch äußerst frustrierend, weil die Plattformen in der Regel, wenn sie reagieren, nach ein paar Wochen eine automatisierte Antwort schicken, dass kein Problem erkennbar ist mit dem Inhalt. Das kann sicherlich auch daran liegen, dass die Moderatorinnen nicht richtig geschult sind und viele Sachen vielleicht auch gar nicht erkennen. Gerade bei so einem Chamäleon wie Antisemitismus, wo ja das schon ja auch ein bisschen Wissen zur Thematik voraussetzt, den überhaupt zu erkennen in vielen Fällen. Allerdings muss man auch sagen, weil so schlecht moderiert wird, treten die Sachen teilweise sehr offen auf. Also da können Vernichtungswünsche sehr offen geäußert werden und müssen gar nicht mehr so stark versteckt werden und trotzdem werden sie nicht gelöscht. Also das müsste sich natürlich ändern seitens der Plattform. Ich bin nicht so guter Dinge, dass es das wird. Also ich glaube, es gibt momentan zu wenig Anreiz für die Plattform, daran irgendwas zu ändern. Die haben häufig monetäre Interessen, die eher dafür sorgen, dass sie eine aus ihrer Sicht liberale Plattformstruktur haben wollen, wo jeder äußern kann, was er will. Da wird dann meines Erachtens nicht mitbedacht, dass auch Leute wegbleiben, weil sie sich dem nicht die ganze Zeit aussetzen wollen. Eher positives Beispiel wäre zum Beispiel Discord. Die sind zwar auch nicht in der Lage, alles zu löschen und mitzubekommen, weil die Server ja auch selbst verwaltet werden von den Usern. Das ist ja auch gut so, dass das so ist. Dafür ist dieses Tool da. Aber die versuchen schon auf der einen Seite gegen ja, Rechtsextreme und auch gegen islamistische Inhalte immer mal wieder vorzugehen. Das funktioniert auch ganz gut. Also es gibt immer mal wieder Löschwellen beispielsweise. Das führt dann auch dazu, dass Akteure der Plattform fernbleiben. Also es gab in der Vergangenheit mehrere rechtsextreme Discord-Server, die beispielsweise auch sowas wie Gaming-Veranstaltungen gemacht haben, dann einmal wöchentlich oder so. Und die dann irgendwann von Löschwellen betroffen waren. Also sowohl deren Accounts als auch deren Server wurden gelöscht. Und daraufhin haben die sich in Telegram-Strukturen zurückgezogen und haben dann Aussagen darüber getätigt, dass jetzt bitte alle Discord verlassen sollen, weil es nicht geeignet ist für die nationale Sache beispielsweise. Und hinzu kommt, dass die Plattform entgegen zu Steam beispielsweise immer wieder bemüht ist, mit Expertinnen aus dem Bereich zu reden. Also vor allem mit Präventionsakteuren, weiß ich, wird viel gesprochen und Discord öffnet sich beispielsweise auch der Forschung. Das ist bei Steam auch nicht der Fall. Ja, und seitens der Communities muss man sagen, die müssten stärker intervenieren, weil ich glaube, dass diese, ja, sowas wie Gegenrede oder so am meisten Erfolg verspricht und die Communities im Gegensatz zu den Plattformen, auf die man sich nicht verlassen kann, ja wirklich die Möglichkeit haben, ja, Leuten zu sagen, dass es nicht in Ordnung ist, womit man hier konfrontiert wird, kann natürlich trotzdem auch verstehen, dass da nicht jeder Lust drauf hat, weil man macht sich natürlich selbst zur Zielscheibe in dem Moment, je nachdem, wie die Hegemonien verteilt sind. Gerade bei Antisemitismus zum Beispiel ist es auch jetzt nicht vorher gesagt, dass man eine Menge Zuspruch mit seiner Gegenrede erhält. Und die User sind teilweise auch, und ich würde sagen, das ist auch was, was explizit mit Gaming-Communities zusammenhängt. Sie sind auch ein bisschen dünnhäutig manchmal. Und zwar nicht im Sinne von den Beleidigungen, die da ausgetauscht werden, sondern gerade im Umgang damit, dass sie sagen, das ist doch okay. Das gehört zu unserer Kultur. Das ist Teil der Gaming-Kultur. Und wenn du das nicht abkannst, dann musst du halt diese Kultur verlassen. Und wenn jetzt Leute aus der Prävention oder aus der Forschung darüber sprechen, dann wird sehr schnell gesagt, ah ja, wir machen eine neue Killerspieldebatte auf und wir haben alle sowieso keine Ahnung von dem Thema. Und es gibt offensichtlich in großen Teilen der Gaming-Communities nicht das Bedürfnis, sich mit den eigenen Verfehlungen auseinanderzusetzen. Und es wird so getan, als wäre das dann so ein politikfreier Raum, was es natürlich nicht ist, solange diese Inhalte da bestehen können. Man muss aber fairerweise auch sagen, es gibt auch eine Menge Bestrebungen dagegen. Also bei den Communities kann man tatsächlich beobachten, dass es Leute mit einem Interesse daran gibt, dass sich diese Verhältnisse ändern, im Gegensatz zu den Plattformen.
Du hast ja gerade gesagt, dass ein überwiegender Teil der Anbieter oder der Plattformen ja eher keine Eigenmotivation hat, diese Inhalte einzudämmen. Gibt es denn dann irgendwelche gesetzlichen Bestrebungen, den antisemitischen oder extremistischen Inhalten Einhalt zu gebieten?
Ja, das sind im Prinzip die, die sich auch an soziale Netzwerke richten, sowas wie der Digital Services Act zum Beispiel. Man muss aber sagen, dass die Gaming-Plattformen da offensichtlich weitestgehend rausfallen. Zumindest werden sie nicht wahrgenommen als soziale Netzwerke, selbst wenn es von der Größe her angemessen wäre und auch von der Art der Nutzung. Aber es passiert nicht viel. Ich meine, das ist sowieso ein Problem mit Internetkommunikation. Es wird immer so häufig gesagt, ja, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Das wissen inzwischen ja auch alle. Aber es ist offensichtlich ein rechtsdurchsetzungsfreier Raum. Also es gibt keine Möglichkeit, dass Sachen geahndet werden. Also wir haben natürlich in unserer Forschung auch gelegentlich Interviews mit Sicherheitsbehörden geführt und so weiter. Und die sagen, ja, ihr könnt diese Sachen schon zur Anzeige bringen. Und natürlich ist eine Volksverhetzung im Internet auch eine Volksverhetzung wie offline. Aber wir haben gar nicht die Kapazitäten, dem nachzugehen. Und deswegen werden diese Sachen auch nicht geprüft. Und es wird sich teilweise sogar erbeten, solche Dinge nicht zur Anzeige zu bringen, weil man sie ja sonst verfolgen müsste und man aber gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und es kann ja auch in vielen Fällen gar nicht gesagt werden, wo die User sitzen. Also das Internationalitätsproblem bleibt auf jeden Fall bestehen. So, wir wissen in vielen Fällen nicht, ob ein User wirklich aus Deutschland kommt, weil teilweise auf den Plattformen auch so eine Art Rollenspiel in der Kommunikation betrieben wird. Also gerade antisemitische Akteure geben sich sehr häufig Deutschland als Herkunftsland, aber nichts in ihrer Kommunikation weist darauf hin, dass sie wirklich Deutsche sind, sondern es ist, um eine Persona auszubilden. Also wenn sich jemand SS-Hauptsturmführer nennt, dann sagt er, der kommt aus Deutschland. Das ist meistens wahrscheinlich nicht der Fall. Und es gibt auch auf der anderen Seite einen Haufen Accounts, die sich Hassan Nasrallah nennen und irgendwie den Libanon als Herkunftsland angeben. Auch das wird nicht der Fall sein in den meisten Fällen.
Zum Abschluss, gibt es noch etwas zum Themenfeld islamistischer Antisemitismus in digitalen Spielekulturen, das dir in der öffentlichen Debatte vielleicht zu kurz kommt oder das du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest?
Ich würde mir wünschen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, darüber vernünftig zu sprechen. Und ich würde sagen, so ein Podcast ist ja auf jeden Fall eine Einladung dazu. Und dass sich dem Thema auch wirklich angenähert werden kann, weil es ich habe den Eindruck, es besteht schon so eine Sorge, überhaupt darüber zu sprechen, um nicht sich selber auszugrenzen in gewissen Kreisen. Also ist auch durchaus was, was mir unter wissenschaftlichen Kolleginnen immer wieder begegnet, dass auch mir beispielsweise gesagt wird, dass man sich, ja, dass ich meine Karriere schädigen würde oder dass man sich damit ja nur in die Nesseln setzt und dass Leute damit nichts zu tun haben wollen. Also ich würde mir wünschen, dass man dieses Thema thematisieren kann überhaupt, ohne dafür angefeindet zu werden. Und ich würde mir wünschen, dass ja eine ernsthafte Auseinandersetzung darüber stattfindet und die Allgegenwärtigkeit dieser Phänomene halt wahrgenommen wird und ernst genommen wird und ja, sich auch Personen, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar zu diesem Themenfeld arbeiten, sich damit mal auseinandersetzen.
Ja, umso wichtiger, dass wir heute mit dir über dieses Thema sprechen konnten. Danke dir, dass du hier warst und für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Zu der Frage, wie antisemitischen und extremistischen Inhalten in Gaming-Communities und gaming-nahen Räumen ganz konkret begegnet werden kann, haben wir mit Mick Prinz gesprochen. Mick Prinz arbeitet seit fast 10 Jahren im Digitalbereich der Amadeo-Antonio-Stiftung. 2020 bis 2024 leitete er dort das Projekt Good Gaming, Well Played Democracy, das sich mit Rassismus und Antisemitismus in Online-Games und digitalen Spielekulturen auseinandersetzte. Seit 2025 führt Good Gaming Support diese Arbeit weiter.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie man dem Problem im Gaming begegnen kann. Wie kann Prävention in Gaming-Kontexten aussehen? Und wir von dem Projekt Good Gaming der Amadeo-Antonio-Stiftung haben da in den letzten Jahren einiges probiert. Wir haben beispielsweise Digital Streetwork geleistet. Auf unterschiedlichsten Gaming-Plattformen haben wir dann eben Profile gegründet und sie auch als pädagogische Profile gekennzeichnet und waren da ansprechbar für Menschen, die sich in Radikalisierungsspiralen aufhalten, aber auch für Menschen, die angefeindet und angegriffen werden. Das heißt, wir haben uns mit Profilen in verschiedenen Twitch-Chats bewegt und haben da viel über politische Themen diskutiert, haben auf Discord-Servern mit verschiedenen Communities gesprochen oder haben eben auch individuell mit einzelnen GamerInnen verschiedene Fragen behandelt. Was wir auch gemacht haben in den letzten Jahren, ist, dass wir sehr viele Weiterbildungen und Workshops durchgeführt haben für unterschiedlichste AkteurInnen in Gaming-Welten, das heißt für E-SportlerInnen, InfluencerInnen, aber auch ganz viel mit SozialarbeiterInnen und PädagogInnen, die sich teilweise noch gar nicht so gut mit dem ganzen Thema Gaming auskennen. Hier braucht es viel mehr Wissen, um eben auch Radikalisierung zu erkennen, aber eben auch, um der Frage nachzugehen, wie kann ich denn überhaupt mit einer jungen Zielgruppe über genau diese Themen sprechen? Und idealerweise mache ich das dann eben so, dass ich nicht mit Verbotskeulen oder nur negativen Emotionen an das ganze Thema herangehe, sondern dass ich möglichst differenziert an das Thema herangehe, dass ich über die Schattenseiten der Gaming-Communities spreche, aber eben auch über die viel positiven Aspekte. Nur so kann man eben auch Vertrauen aufbauen, nur so kann man Beziehungsarbeit leisten und eben halt auch mit Jugendlichen über diese problematischen Aspekte von Gaming-Welten sprechen. Was wir auch gerade durchführen, ist, dass wir eine Beratungsseite eingeführt haben für Betroffene von Hass im Gaming. Und hier merken wir auch, dass sich sehr viele unterschiedlichste Akteurinnen an uns wenden, um mit uns eben über das Thema Hass im Gaming zu sprechen. Was aber auch ganz wichtig ist, und das ist etwas, was jeder und jede Gamerin einfach da draußen machen kann, ist, dass man über die verschiedenen Formen von digitaler Zivilcourage nachdenkt. Dass man darüber spricht, wie man beispielsweise problematische Inhalte auf den Gaming-Plattformen selbst, aber auch auf externen Meldeseiten, wie beispielsweise der Meldestelle Respect oder auch den Landesmedienanstalten melden kann, wo das Ganze meistens einen stärkeren Impact hat, eine größere Wirkung entfalten kann. Was wir auch machen, ist, dass wir darüber sprechen, wie Gegenrede funktionieren kann, wann Gegenrede funktionieren kann und wie man auch eine Haltung in digitale Räume bringen kann. Und hier reicht es häufig auch, wenn man eben Menschenfeindlichkeit anspricht, wenn man sagt, hey, das ist eine Äußerung, mit der gehe ich nicht mit. Ich finde nicht in Ordnung, dass du sie hier äußerst. Und wichtig ist dann eben nicht, die Finger und die Füße stillzuhalten, sondern sich neben, vor und eben auch hinter Betroffene zu stellen, die angefeindet werden. Gleichzeitig ist es auch sehr wichtig, dass Pädagoginnen das Thema Gaming ernster nehmen, beispielsweise Serious Games in den Unterricht einbauen oder halt eben auch mit ihren SchülerInnen über die Erfahrungen sprechen, die sie da draußen so machen.
Außerdem haben wir mit ihm darüber gesprochen, welche Ansätze in der Praxis tatsächlich bei Jugendlichen ankommen. Zum Beispiel Digital Streetwork auf Gaming-Plattformen, denn wir haben uns gefragt, wie groß ist das Interesse am Austausch und Interaktion überhaupt?
Wir haben dann eben verschiedenste pädagogische Ansätze in den letzten Jahren erprobt und ausprobiert und auf unterschiedlichsten oder in unterschiedlichsten Bereichen der Gaming-Welt angewandt. Wir haben beispielsweise mit StreamerInnen, mit InfluencerInnen gearbeitet und hatten da verschiedenste Austauschformate. Da haben wir gemerkt, das wird sehr gut angenommen, wenn wir beispielsweise unsere Expertise in Streams einbauen, durch kleinere Inputs oder auch indem wir gemeinsam zocken und dabei über politische Themen sprechen. Da hatten wir das Gefühl, damit erreichen wir extrem viele Jugendliche. Während unser Beratungsansatz, und das war ein anderes pädagogisches Konzept, was wir auch aktuell digital verfolgen, wo wir merken, dass wir damit eben auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe erreichen. Hier merken wir, dass sich sowohl InfluencerInnen, aber auch SpieleentwicklerInnen und eben auch einzelne GamerInnen oder auch ganze Discord-Server und ihre Moderationsteams an uns wenden. Und da merken wir auch, da gibt es einen sehr starken Austauschbedarf. Also den Ansatz, den wir aktuell fahren, der Beratungsansatz, der wird sehr gut angenommen, müssen wir sagen. Und in der Vergangenheit hatten wir eben auch das Konzept des Digital Streetworks, also dass wir, ich sag mal, klassische Sozialarbeit auch im digitalen Raum anbieten. Und da haben wir gemerkt, das funktioniert an einigen Stellen ganz gut, an anderen eher weniger. Beispielsweise auf Steam haben wir gemerkt, da waren die UserInnen, jüngere Erwachsene, einfach nicht so offen mit uns, eben über diese verschiedensten politischen Fragestellungen auch zu sprechen. Wichtiger Ansatz des Digital Streetworks ist immer eine Freiwilligkeit und eine Offenheit. Das heißt, da mussten wir auch immer gucken, was kommt von unseren Gegenübern, und da kam oft einfach auch gar nicht so viel. Anders sah es beispielsweise in einigen Twitch-Streams aus oder auch in einigen Subreddits oder Discord-Servern, aber das variierte sehr stark. Das heißt, wir haben auf einigen Gaming-Plattformen sehr gute Erfahrungen gemacht, an anderen Stellen auf dieser Plattform, beispielsweise in anderen Subreddits oder in anderen Twitch-Streams, haben wir aber auch gemerkt, dass da das Interesse nicht so groß ist. Das heißt, das Wichtige bei diesen pädagogischen Konzepten ist, dass man sich nicht nur die richtige Plattform aussucht, sondern eben auch schaut, wo auf dieser Plattform gibt es eine Zielgruppe, die ich erreichen kann, wo braucht es vielleicht auch mehr Austausch mit bestehenden Strukturen, wo braucht es vielleicht auch irgendwie Austausch mit zusätzlichen Content-CreatorInnen oder im Gaming etablierten AkteurInnen. Das hilft extrem, um auf diesen Plattformen eben den Fuß in die Tür zu kriegen. Aber ja, hier muss man wirklich sagen, da haben wir unterschiedlichste Erfahrungen mit Digital Streetwork auf den Gaming-Plattformen gemacht, haben aber gemerkt, dass ein grundsätzliches Interesse an vielen Orten in der Gaming-Welt auf jeden Fall vorhanden ist, auch über unterschiedlichste pädagogische Konzepte und auch gesellschaftliche Themen eben zu sprechen.
Diese Folge hat gezeigt, Antisemitismus in Gaming-Räumen ist kein Randphänomen und auch nicht ausschließlich im Rechtsextremismus relevant. Antisemitische Narrative funktionieren häufig als verbindendes Element zwischen unterschiedlichen extremistischen Ideologien und sind deshalb auch in islamistischen Kontext präsent.
Deutlich geworden ist außerdem, wie wichtig es ist, mehr Räume für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Antisemitismus zu schaffen, gerade auch in digitalen Spielekulturen und Gaming-Communities. Denn nur wenn das Thema sichtbar gemacht und offen besprochen wird, können Präventionsansätze überhaupt greifen.
Und nicht zuletzt zeigt sich, Plattformen und Anbieter müssen mehr Verantwortung übernehmen und stärker gegen extremistische Inhalte und Dynamiken in Gaming-Räumen vorgehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Inhaltliche Vorbereitung, Moderation und technische Umsetzung: Ulrike Huhl und Frederik Braune.
Dieser Podcast ist Teil von KNIX Connect, dem Verbund Islamismusprävention und Demokratieförderung. KNIX Connect wird umgesetzt von ufug.de, Modus ZAD, Modus Zentrum für angewandte Deradikalisierungsforschung, IFAG, Verein für multikulturelle Kinder- und Jugendhilfe Migrationsarbeit und der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, kurz BAG-RELEX. Alle Träger werden im Rahmen von KNIX Connect durch das Bundesprogramm Demokratie leben des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Weitere Förderung erhalten wir von der Landeskommission Berlin gegen Gewalt. Der Podcast stellt keine Meinungsäußerung des BMBFSFJ, des BAFZA oder der weiteren Mittelgeber dar. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.